Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. In Deutschland gibt es nach wie vor keine bundesweite, flächendeckende Empfehlung zur Corona-Schutzimpfung für Teenager. Heute, es ist Freitag, der 30. Juli, sind die Sachsen jetzt aber vorgeprescht. Deren Impfkommission, das ist die SIKO, empfiehlt die Covid-19-Schutzimpfung jetzt für alle ab 12 Jahren, aber eben nur in Sachsen. Wie sehen das eigentlich die Amtsärzte? Damit können wir heute auf ein Wort mit Deutschlands, wenn man so will, oberster Amtsärztin reden, nämlich Dr. Ute Teichert. Sie ist die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst und ein gern gehörter Gast bei uns. Und jetzt ist sie unserem Handy zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Teichert. Hallo.
Hallo, Herr Netze.
Frau Teichert, ich hatte es gerade gesagt, die Sachsen sind heute vorgeprescht und empfehlen seit heute die Covid-19-Schutzimpfung für alle ab 12 Jahren. Was halten Sie persönlich davon?
Ich finde es sehr mutig, hatte das für heute noch gar nicht mitbekommen, aber muss sagen, endlich mal ein klares Wort. Allerdings, nach dem, was im Moment passiert und wie emotional die Debatte geführt wird, hoffe ich, dass die Sächsische Impfkommission auch den Aufschrei, der jetzt kommen wird, gut aushalten kann. Aber Scherz beiseite, es ist wirklich wichtig, glaube ich, dass man mal klare Worte spricht und dass man vielleicht auch mal einfach Fakten schafft.
Fakten schaffen, zumindest in Sachsen. Der Aufschrei, den Sie gerade angesprochen haben, woher könnte der kommen aus Ihrer Perspektive?
Also die ganze Impfdebatte wird sehr emotional geführt. Ich erlebe das selber, wann immer man was zu dem Thema Impfungen in der Öffentlichkeit sagt, erhält man sofort Reaktionen, Drohmails, Beschimpfungen und sonstige Geschichten. Das ist was, was ich jetzt auch in den letzten Monaten der Pandemie sehr stark beobachtet habe. Und gerade das Thema Impfungen, es gibt Impfverweigerer, es gibt Menschen, die falsche Vorstellungen davon haben, was Impfungen machen. Also da ist so ein ganzer Pool und die sind, glaube ich, auch ganz gut organisiert und die äußern sich sehr, sehr lautstark, leider.
Haben Sie solche Drohmails selbst auch schon erhalten?
Ja.
Okay. Jetzt schauen wir nochmal zurück. Also die SIKO, das wissen wir, vielleicht wissen es nicht alle, müssen wir nochmal sagen. Es gibt ja die STIKO, die Ständige Impfkommission quasi, das ist die bundesweit ja maßgebliche Instanz. Und die Sachsen leisten sich tatsächlich als einziges Bundesland, seit ziemlich genau 30 Jahren übrigens, eine eigene Impfkommission. Und nun ist es so, die STIKO wiederum, das wissen wir alle wahrscheinlich, empfiehlt die generelle Impfung ab 12 Jahren noch nicht. Jetzt haben wir also zwei verschiedene Bewertungen und Empfehlungen. Können Sie sich, Frau Teichert, erklären, wie zwei Fachkommissionen zu so unterschiedlichen Bewertungen kommen können?
Also das ist natürlich für Außenstehende sehr schwierig zu verstehen, das ganze System. Die Ständige Impfkommission ist eine Kommission, die am Robert-Koch-Institut angesiedelt ist und in der Wissenschaftler als unabhängige Fachexperten berufen werden. Die Ständige Impfkommission gibt dann Empfehlungen ab und diese Empfehlungen müssen jeweils von den einzelnen Ländern umgesetzt werden. Mhm. Erst wenn jedes Bundesland für sein eigenes Bundesland auch eine eigene Impfempfehlung macht oder eben die von der STIKO übernimmt, dann gilt das sozusagen als empfohlene Impfung. So, die Sachsen leisten sich in dem Fall auch nochmal eine Kommission. Die meisten anderen Bundesländer machen es aber so, dass sie die STIKO-Empfehlung übernehmen. Manchmal zum Teil, manchmal auch vollständig. Wir kennen das in der Vergangenheit. Zum Beispiel, wo es das häufig gab mit Unterschieden, war bei der Influenza-Impfung. In einigen Bundesländern wurde Influenza, die Grippeimpfung, eben für alle Menschen empfohlen, in anderen nur für bestimmte Altersgruppen oder mit bestimmten Berufsgruppen und so weiter und so fort. Das heißt, wir kennen das eigentlich schon über die Jahre hinweg. Ist das ein eingespieltes System? Nur so häufig wie jetzt, in der letzten Zeit, ist das ja nie zustande gekommen. Und das macht es dann für Außenstehende so schwierig nachzuvollziehen.
Wir kennen das aus dem Infektionsschutzgesetz. Da drin ist das ja geregelt, was Sie gerade angesprochen haben, dass letztlich die Länder maßgeblich sind für die Impfempfehlung, dort die Landesgesundheitsbehörden oder Ministerien in der Regel. Jetzt haben wir aber trotzdem die Situation, Sie haben gesagt, jetzt im Moment ist es alles sehr, sehr häufig. Und wir erleben ja hier, ja, wir sind in einer Pandemie, ne, mit Verlaub. Und die ist in Sachsen wahrscheinlich ähnlich wie in Berlin. Und jetzt haben wir hier für die impfenden Ärztinnen und Ärzte zwei, ja, etwas divergierende Empfehlungen. Das ist doch verwirrend.
Ja und nein. Also die in Sachsen werden sich sicherlich nach der sächsischen Impfempfehlung richten und die anderen, für die ist die STIKO-Empfehlung maßgeblich. Und jetzt muss man aber auch genau hingucken. Die STIKO empfiehlt die Impfung für Jugendliche ab 12 Jahren mit Vorerkrankungen und nach individueller Aufklärung und Risikoabwägung durch den Arzt können auch Jugendliche, die keine Vorerkrankungen haben, geimpft werden. Also es ist ja eine etwas falsche Darstellung nach dem Motto, die STIKO empfiehlt das überhaupt nicht. In der STIKO-Empfehlung ist durchaus diese Möglichkeit auch enthalten.
Und was man ja nicht vergessen darf, Frau Teichert, wir reden ja davon, dass wir haben zwei Impfstoffe im Moment, das ist Comirnaty und Spikevax, also Moderna und BioNTech. Die beiden sind ja ab 12 zugelassen und solange die zugelassen sind, kann man sie ja schon mal impfen. Da brauche ich ja keine Impfempfehlung für, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, ne?
Ja, genau das ist das. Und das wird aber tatsächlich, weil die Debatte so emotional ist und jeder irgendwie was dazu sagen kann, wird das so ein bisschen verzerrt auch dargestellt. Also ich kann als Arzt impfen, ich kann die Impfindikation stellen und ich kann auch als Eltern, wenn ich meine Kinder impfen lassen will, kann ich das auch machen lassen.
In dieser Pandemie sind wir ja alle auch ein bisschen verrückt oder wir drohen hier und da immer ein bisschen verrückt zu werden. Es sind halt anstrengende Zeiten und da muss man immer aufpassen, dass wir nicht so einen Schwarz-Weiß-Diskurs führen. Deswegen wollen wir es hier so ein bisschen sachlich halten im Gespräch. Sie hatten, Frau Teichert, ich glaube, es war Mitte dieser Woche, hatten Sie in einem Interview, ich glaube, es war auch mit der Funke Mediengruppe, hatten Sie schon gefordert, dass doch bitte alle ab 12 geimpft werden. Damals gab es die STIKO-Empfehlung, die neue noch nicht. Und wir wissen, die STIKO macht nach wie vor so ein bisschen eine Klammer drumherum, macht gewisse Eingrenzungen. Warum sagen Sie, Frau Teichert, sollten wir alle ab 12 jetzt impfen?
Ich finde es ganz wichtig, wir haben einen Impfstoff, der ist getestet, der ist geprüft, der ist zugelassen. Wir haben ja gerade ja schon drüber gesprochen. Man kann den verimpfen. Wir erleben in der Pandemie die Diskussion um Geimpfte und Nicht-Geimpfte und wer darf was. Wir haben jetzt die Aussage bekommen vor wenigen Wochen vom Robert-Koch-Institut, dass wir, wenn wir überhaupt einen Anstieg der vierten Welle irgendwie verhindern wollen, dass wir da eine Herdenimmunität brauchen, die in Höhe von 85% liegt. Wir sehen auch, dass sich die altersspezifische Erkrankungsrate im Moment verändert. Also während ja am Anfang vorwiegend ältere Personen erkrankt waren beziehungsweise positiv getestet, sind es jetzt die jüngeren Personen. So, jetzt gibt es natürlich die Diskussion hin und her. Wenn wir aber eine hohe Durchimpfungsrate brauchen, dann müssen wir auch große Anteile der Bevölkerung impfen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wissen, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie lange Zeit kein Privatleben mehr haben, wenn sie nicht mehr in die Schule gehen können, wenn, sage ich mal, Vereinssport und was weiß ich alles geschlossen hat, dass das auch zu langfristigen Folgeschäden führt. Wir können aber nicht einerseits sagen, wir wollen Schulen und alles auflassen. Auf der anderen Seite sagen wir aber, um Gottes Willen, wir werden jetzt die Kinder und Jugendlichen nicht impfen. Das passt nicht zusammen und das wird so auch nicht aufgehen. Und insofern, wenn man einen kompletten Schutz haben will, muss man das auch allen Bevölkerungsgruppen ermöglichen.
Nun ist es ja so, wenn man in diese STIKO-Empfehlung reinschaut, die kann man sich angucken, unter anderem bei der Sächsischen Ärztekammer online ist die verlinkt, kommt jeder dran, da sagen die Autoren aus Sachsen relativ deutlich, wir reden hier, das Problem ist ja so ein bisschen das Nebenwirkungsrisiko, ne? Wir wissen Perikarditiden, Myokarditiden, da gab es Fälle, das sind oft reversible Verläufe, leichte Verläufe, die bislang nicht wirklich zu Todesfällen geführt haben und die Sachsen haben mal vorgerechnet, wenn ich 1 Million 12 bis 15 oder 12 bis 17-Jährige waren es, vor allem männliche Kinder und Jugendliche impfe, dann habe ich so ein Risiko von 70 Fällen von Peri- und Myokarditiden, aber ich verhindere 2 Todesfälle durch Covid-19, ich verhindere, glaube ich, 71 Intensivbehandlungen und 5.500 SARS-CoV-2-Infektionen. Warum glauben Sie, Frau Teichert, hat das die STIKO noch nicht so auf der Pfanne?
Ich glaube, dass die STIKO anders arbeitet. Also die machen sich ja wahnsinnig viel Mühe, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Also jetzt zu behaupten, die STIKO arbeitet schlechter, so, das finde ich völlig falsch. Da sitzen ja wirklich Experten, die suchen sich alle Studien zusammen. Die gucken aber vor allen Dingen auch nach wissenschaftlichen, evidenzbasierten Studien. Jetzt haben wir aber das Problem, das hatten wir an anderer Stelle bei der STIKO auch schon gesehen, bei den Impfempfehlungen, dass es, wenn es in der Pandemie neue Sachen gibt, dass es unter Umständen gar nicht so viele Daten gibt, die evidenzbasiert und wissenschaftlich erhoben wurden. Ja, also auch, also zum Beispiel um die Frage ging der Priorisierung. Da hatten die das Problem, dass es eben noch gar nicht veröffentlicht war, haben nun Busfahrer ein höheres Risiko oder Lehrer zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Ja, also um das platt auszudrücken. So, es gibt nicht schon für alles genug Daten und das ist ja auch die Begründung der STIKO, dass sie eben sagt, wir haben nicht genug Daten von den Kinderstudien. So, und damit begründen die das. Ich glaube schon, dass die sich sehr, sehr gründlich damit auseinandersetzt. Da finden ja auch dauernd Sitzungen statt und so weiter und so fort.
Und wenn man mit einzelnen Kommissionsmitgliedern redet, dann kriegt man relativ schnell einen Eindruck davon, was die im Moment alles hackeln. Das ist ja Ehrenamt, das machen die ja nebenbei. Neben ihren anderen Jobs, den sie an Universitäten in der Regel haben, an Hochschulen und an ja Unikliniken. Jetzt haben wir ja erlebt, Frau Teichert, in den letzten Wochen, dass auch aus der Politik heraus doch einiges an Druck auf die STIKO ausgeübt wurde. Da wurde regelmäßig auch von Ministerpräsidenten, vor allem aus dem Südosten der Republik, regelmäßig gefordert, die STIKO müsse bitte doch ihre Empfehlung überdenken und solle sie auch für 12-Jährige empfehlen. Ist dieses Einreden auf die Kommission, ist das nicht auch eine Gefahr, dass wir damit die Reputation dieser Kommission gefährden? Immerhin, wir wissen ja, die STIKO hat vor langer Zeit erhebliche Probleme mit, ich sag mal, Interessenskonflikten gehabt und die hat das über die Jahre sehr aufgeräumt und heute ist das eine sehr renommierte, international angesehene Kommission. Kann dieses Einreden auf die Kommission nicht im Zweifel auch deren wissenschaftliche Unabhängigkeit so ein bisschen untergraben?
Also die Problematik sehe ich durchaus. Ich finde es auch sehr schwierig, zumal sowohl Politiker in der Öffentlichkeit Forderungen gestellt haben, quasi parallel dazu hat dann die STIKO getagt. Ich glaube, das ist aber systembedingt. Also einerseits haben wir den großen Druck durch die Medien, durch die Öffentlichkeit, Aufklärung zu machen oder bestimmte Punkte auch nach vorne zu bringen. Andererseits wollen wir gerne, dass das aber auch alles wissenschaftlich fundiert und ausgewogen ist und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man müsste wahrscheinlich überlegen, wie die STIKO zukünftig aufgehängt ist, um ihr Neutralität und Unabhängigkeit zu sichern. So wie sie im Moment ist sie am Robert-Koch-Institut angedockt und damit natürlich eigentlich im Bereich Politik und Politikberatung angesiedelt. Und dann passieren natürlich solche Sachen. Vielleicht muss man einfach überlegen, ob man da die Strukturen ändert, wie an anderen Stellen auch. Was ich fände, was jetzt notwendig wäre, weil wir haben in der Pandemie ganz viel gesehen, was alles gut wäre, wenn man es vielleicht anders machen würde.
Sie haben es gesagt, die STIKO hat ihre Geschäftsstelle am RKI und das RKI ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des BMG, das auch die ja, Rechtsaufsicht über das Institut hat. Und die Kommissionsmitglieder selbst, die kommen aus der klinischen Praxis, auch aus der klinischen Wissenschaft und machen diesen Job quasi nebenbei. Jetzt hatten wir jüngst in einem Interview in der Ärztezeitung mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek das auch thematisiert und der hat eben auch gesagt, eigentlich bräuchte diese STIKO eine sehr viel professionellere Struktur. Am Ende könnte man fast vermuten, dass er sich für so ein nationales Impfinstitut ausspricht. Was halten Sie von der Idee, Frau Teichert, und müsste man das dann tatsächlich, wie Sie schon angedeutet haben, vom RKI vielleicht auch lösen?
Also ich möchte denen auf gar keinen Fall Professionalität absprechen. Ich glaube, dass die hochprofessionell arbeiten. Aber Ehrenamt und Hauptamt ist tatsächlich ein Unterschied. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ja auch sehr viel im Ehrenamt unterwegs. Also ich glaube, insofern müsste man wahrscheinlich sagen, man muss die ganze Institution auf professionelle Beine stellen. Das ist, dass die nichts anderes mehr machen als nur noch STIKO oder Impfberatung oder wie auch immer. Aber es ist aus meiner Sicht nicht nur die Organisation, sondern auch der Auftrag müsste klar definiert werden. Also wofür geben die Impfempfehlungen ab? Denn nochmal, die Prüfung läuft ja gar nicht da ab. Ja? Damit hat die STIKO ja nichts zu tun. Und dann müsste klar definiert sein, welchen Auftrag und welches Ziel sollen die verfolgen in einer und ich sag mal anderen Organisationen Richtung Professionalität insofern, als dass man sagt, weg vom Ehrenamt hin zur hauptberuflichen Beschäftigung. Vielleicht muss man in so eine Richtung einfach mal denken.
Also klingt so ein bisschen nach einer kleinen Reform im Infektionsschutzgesetz, indem man das ja ansiedeln könnte, dass man dort quasi reinschreibt, die Bundesrepublik Deutschland gibt sich ein nationales Impfinstitut mit Hauptamtlichen. Ja, das gibt's dann einen Professor und Direktor, wie das immer so heißt in solchen Bundesbehörden und Körperschaften und eben hauptamtlichen Wissenschaftlern, die Impfempfehlungen erarbeiten nach einem klaren Auftrag. Das ist das, was ich rausgehörte.
Ja, aber ich glaube, das Problem ist, wenn man da ein Institut draus macht, deswegen finde ich das eigentlich nicht so gut. Okay. Dann sind die Leute wieder raus aus der praktischen Arbeit. Mhm. Also der Vorteil von der STIKO ist ja, dass so viele Experten aus unterschiedlichen Bereichen, aus der Klinik, aus der Praxis, aus dem ÖGD sind auch Experten übrigens drin, dass die zusammenkommen und jeder seinen unterschiedlichen Blickwinkel da einbringt. Insofern würde ich, glaube ich, eher an so eine unabhängige Kommission denken, als an ein festes Institut. Weil wenn die Leute quasi nur noch im Institut arbeiten, dann verlieren sie ja die Haftung zur Praxis und auch zu dem, was da vor Ort passiert. Und das ist, glaube ich, eigentlich die große Stärke, das große Plus von der STIKO.
Aber entkoppeln von der heutigen Struktur. Das ist das, was ich
raus. Ja, über andere nachdenken und vor allen Dingen einen klaren Auftrag, also auch Richtung Öffentlichkeit und Politik. Ich glaube, das wäre nochmal wichtig.
Es gibt einiges zu lernen aus dieser Pandemie. Das ist jetzt nur ein kleiner Aspekt von wahrscheinlich sehr vielen und wahrscheinlich könnten und Klammer auf werden, Klammer zu, Frau Teichert, wir noch über das ein oder andere Thema reden können und reden müssen in der Zukunft. Ich bedanke mich für das heutige Gespräch mit Ihnen über das Thema Impfen, Impfempfehlungen, auch speziell in dieser Pandemie. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und fröhlich und auf bald.
Vielen Dank, Herr Nutzer, Ihnen auch.